Der Geheimagent.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Also ihr habt schon wildige...
Wildige
Geschichten. Ihr habt schon einige wilde Geschichten in unserem Podcast gehört, vielleicht auch selbst erlebt oder in eurem Umfeld. Aber die Story heute, ich verspreche es euch, toppt alles.
Gegenüber von mir, bei uns zu Hause am Esszimmertisch, sitzt Frau Liebe Andrea Breu. Und Andrea hat seit über 20 Jahren eine Praxis, die Beziehungspraxis im Herzen von München und kennt sich mit Liebe und Trouble wirklich besser aus als wir alle zusammen.
Genau. Und Indra und ich, wir sind beide Journalisten, ein Ehepaar. Wir sind seit auch 20 Jahren zusammen. Mhm. Ja, super, super Sache. Und die Andrea, die hat so viel zu erzählen. Und die heutige Geschichte, als sie uns die erzählt hat, da habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Was geht's, Andrea?
Wir haben uns gedacht, sowas gibt es doch bitteschön nur im Film.
Na, ich habe gedacht, ich dachte nicht mal Film, ich dachte so in so Dailies.
Genau.
So,
ja. Im schlechten Film. Ja.
Im schlechten Film. Film. Ja, Andrea. Schieß los.
Es geht heute um Moni und André. Moni kommt in meine Praxis etwas zu spät und ziemlich abgehetzt, weil sie noch auf ihre Aushilfe in ihrem kleinen Blumenladen warten musste, wie sie mir entschuldigend erklärt. Mhm. Moni ist nämlich Floristin und sie hat vor einigen Jahren den elterlichen Betrieb übernommen. Ein kleiner Blumenladen im Münchner Westen, der, wie sie mir erzählt, ziemlich gut läuft.
Moni ist eine kleine Frau, Ende 30. Sie trägt eine Brille und gräbt sich ständig die Hände ein, was ich sehr süß finde, wegen der Arbeit.
Ja.
In der Blumenarbeit.
Auch als sie bei mir sitzt, fragt sie mich, wollen Sie auch?
Ja. Du, aber wie
ich wollte.
Du wolltest, hast du ein bisschen an Creme genommen, das ist toll. Und sag mal, wie geht da so ein Gespräch los bei dir?
Siehst, so zum Beispiel, es verbindet gleich mit der Creme.
Genau.
Sie setzt sich hin und cremt sich erstmal ihre Hände ein. Das war zum einen lustig. Und dann habe ich sie gefragt, was kann ich für sie tun? Ich frage übrigens auch manchmal gerne, so, und was führt sie zu so jemandem wie mir?
Und Moni erzählt, die Beziehung zu meinem Mann ist nicht mehr so wie früher. Er hat kaum noch Interesse an mir oder an uns. Wir haben nämlich einen Sohn, den Manuel, der ist 5 Jahre alt. Und mein Mann ist mit seinen Gedanken, ja, immer irgendwie ganz woanders. Und das geht schon eine ganze Weile so.
Ich frage Sie, was meinen Sie genau mit Gedanken woanders?
Ja, und dann sagt sie, wenn er überhaupt mal zu Hause ist, weil er unter der Woche von montags bis freitags eigentlich beruflich unterwegs ist, dann geht er am Wochenende abends nach dem Essen sofort ins Bett und wenn ich mich mit ihm unterhalten möchte, dann antwortet er relativ einsilbig, ist immer so wortkarg. Man muss ihm irgendwie alles aus der Nase ziehen. Er hat auch kein Interesse mehr an Sex. Selbst wenn ich anfange, ja. Und auch für unseren gemeinsamen Sohn hat er wenig Zeit. Er liest ihm vielleicht mal was vor, wenn er da ist, aber in der Regel kümmere ich mich um alles.
Sie fühlt sich im Prinzip ja wie eine alleinerziehende Frau einsam zu zweit.
Genau. Und das ist dann der typische Fall, wie ich ihn nenne, gemeinsam, einsam. Mhm. Und sie sagt zu mir, ich möchte meinen Mann zurückhaben. Er war schon immer, also von Anfang an unserer Beziehung, viel weg. Aber früher hat er sich noch um uns gekümmert und wir waren ihm wichtig.
Und sie sagt, das geht jetzt schon 2 bis 3 Jahre so, ein schleichender Prozess, ja, dass es immer mehr wurde und dann schleift sie das dann auch irgendwann so ein. Aber mittlerweile ist es für sie tatsächlich unerträglich.
Andrea, wie lange warten Menschen in der Regel, bis sie bei dir aufschlagen?
Leider oft viel zu lange. In den Köpfen der Menschen sind halt immer noch so Dinge wie Therapie ist Schwäche oder sowas brauche ich doch nicht oder ich bin doch nicht krank. Und da geht's natürlich um viel Ängste und auch Scham in dem Fall.
Du und Andrea, du fragst Moni, warum ist ihr Mann so viel weg eigentlich? Darf ich fragen, was er denn beruflich macht?
Ja? Und Moni ziert sich erst so ein bisschen und sagt, ja, also darüber darf ich eigentlich gar nicht so sprechen. Der arbeitet bei einer Behörde.
Mhm. Und ich bin ja da immer, finde ich, ziemlich direkt und auch authentisch und war dann erstmal erstaunt, weil sie auch da so rumgemacht hat und rumgedruckst hat. Und ich habe gefragt, in München? Und sie antwortet, ja, sozusagen, aber auch öfter in Berlin. Mhm. Und das hat meine offenbar in dem Moment lose Zunge dazu gebracht zu sagen, naja, Geheimagent wird er ja wohl kaum sein. Und mir kam das deswegen in den Sinn, weil wir neulich in Pullach rumgewandert sind und da sitzen die bei uns in München. Mhm, das genau. War von meiner Seite aber wirklich eigentlich nur ein Spaß.
Ja, stimmt, ne? Wir sind da auch schon mal spazieren gegangen. Ja.
Da ist die Waldwirtschaft. Ja. Ganz voller Biergarten.
Wir waren in der Waldwirtschaft. Aber da ist tatsächlich der BND, es war mal der Hauptsitz, mittlerweile ist er ja in Berlin. Und da sind auch so hohe Mauern, überall Kameras, Stacheldraht und so. Schon, wenn man vorbeiläuft, schon beeindruckend.
Schaut ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Und hier in München ist die technische Aufklärung geblieben. Also ist nicht alles nach Berlin umgezogen. Mhm. Kommen wir vielleicht später noch zu.
Genau.
Du, und was sagt Moni dann? Also du sagst der Geheimagent und sie sagt?
Nichts.
Sie schweigt.
Genau.
Voll ins Schwarze.
Das heißt, du hast voll ins Schwarze getroffen.
Was ich ja auch noch nicht weiß. Ich dachte dann natürlich, oh Gott, habe ich was Falsches gesagt? Vielleicht war ich doch zu, so blub. Manchmal bin ich ja da auch ganz schnell. Ich kann sie ja noch nicht so richtig einschätzen. Vielleicht ist sie nicht zu Scherzen aufgelegt. Mhm. Genau.
Ist ihr Mann Johannes Bond, oder was?
Ja.
Johannes.
Joe Bond. Johannes.
Ja, und nach einer gewissen kleinen Verschnaufpause erklärt sie mir, dass er tatsächlich beim BND arbeitet. Beim Bundesnachrichtendienst, also unserem deutschen Geheimdienst. So, ich kenne mich da ja jetzt auch gar nicht so aus.
Mhm. Krass. Darf sie das überhaupt wissen und vor allem weitererzählen?
Sie sagte mir, eigentlich darf das niemand wissen, aber sie erzählt es mir, weil ich soll ihr ja helfen.
Mhm, klar. Was macht denn der André genau beim Geheimdienst?
Da weiß Moni auch nicht wirklich viel. Er hat früher Mathematik studiert, schon als die zwei sich kennengelernt haben, vor 9 Jahren, hat er da gearbeitet und nur gesagt, ich arbeite da, ich bin viel weg, mehr darf ich dir nicht sagen.
Wow. James Bond.
Der Bundesnachrichtendienst.
Der Bundesnachrichtendienst, der BND, ist einer von 3 Geheimdiensten hier bei uns in Deutschland, der Auslandsnachrichtendienst. Das heißt, er ist zuständig für sämtliche Informationsbeschaffung im Ausland. Dazu gehören zum Beispiel so Informationen über andere Regierungen. Ne? Wie sind die drauf? Was wollen die? Was planen die? Dann geht's um Terrorismus im Ausland und davon abgeleitete eventuelle Bedrohungen für Deutschland oder im Ausland stationierte Soldaten oder auch Konsulate. Im Prinzip haben wir in Deutschland 3 Geheimdienste, den BND, das ist der Auslandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz, das ist der Inlandsgeheimdienst und den MAD, das ist der militärische Abschirmdienst und die kümmern sich nur um bundeswehrinterne Geschichten.
Markus, und woher weißt du das jetzt eigentlich alles?
Ich bin auch beim BND. Nein,
ich bin auch beim BND.
Man kann das überall nachlesen. Die kommunizieren da auch ganz offen. Und das ist auch ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt. Das kann man auf der Webpage vom Bundesnachrichtendienst zum Beispiel nachlesen. Die sind da ganz transparent, soweit sie denn sein können, und erzählen, was sie alles tun. Und das ist auch ganz gut. Das ist nämlich ganz schön viel, was die machen. Und ich hatte tatsächlich auch mal beruflich mit denen zu tun, was ich auch ganz spannend fand. Das ist wirklich ein spannendes Thema.
Echt jetzt?
Ja, Markus ist Agent 0815.
Ja, ja.
Nein.
Ja, ich bin natürlich kein Agent.
Aber du wärst gern einer.
Ja.
Ach komm, jetzt, das besprechen wir mal später.
Ich bin nicht sicher, ob das wirklich spannend ist.
Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, warum hattest du mit dem BND zu tun?
Es ging um Personalbeschaffung, weil die haben natürlich auch Fachkräftemangel. Die brauchen immer, aus allen möglichen Bereichen brauchen die Personal. Und deswegen war ich in Berlin beim BND. Mhm. Nicht, weil sie mich haben wollten, sondern es ging um andere Leute. Genau, die haben da so eine Instagram-Seite, die heißt BND Karriere und da erzählen die auch ganz viel. Ja, die erzählen da ganz viel über sich, was sie suchen. Mhm. Und der BND selbst ist ein riesengroßes Gebäude in Berlin, so ein Kasten mit ganz vielen Kameras, viele Zäune. Und was ich euch empfehlen kann, ist das Museum. Die haben da so ein Museum gebaut und versuchen wirklich Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da kann man reinschnuppern, was dann da Agenten so tun und was vergangene Agenten schon gemacht haben, Da gibt es dann auch so lustige Sachen, die da ausgestellt sind. Ne?
Zwei Dinge haben dich ganz besonders beeindruckt, gell?
Ja, also das Erste, und das ist tatsächlich so, die Leute, die da arbeiten, die finden das alles sehr wichtig, was sie tun. Also
ist
nicht nur,
auch?
Ja, das ist auch wichtig. Also es ist nicht nur, dass sie einen geheimen, tollen Job machen, das weiß ich gar nicht, ob das auch immer so ist. Das glaube ich eher nicht. Aber die finden das wichtig, was sie tun.
Mhm.
Und zweitens, da arbeiten 6.500 Leute. Und die dürfen natürlich erzählen, dass sie beim BND arbeiten. Vielleicht nicht alle, aber fast alle.
Ist ja auch logisch.
Ja,
ne? Also überleg mal ganz ehrlich, wie willst du tausende Menschen dazu bringen, das geheim zu halten?
Klar.
Das klappt ja noch nicht mal bei zwei oder dreien, oder?
Das geht überhaupt
nicht. Das klappt nicht.
Sagen Sie es nicht weiter, aber
ja, genau.
Ja, stimmt und gebe ich dir recht. Aber ich kannte mich ehrlich gesagt bis dato auch überhaupt nicht mit dem Thema aus, kenne ich auch jetzt nicht wirklich. Mhm. Jedenfalls durfte André angeblich nichts darüber erzählen. Alles klang eher geheimnisvoll und so verhielt Moni sich ja auch.
Sie will ihren Mann zurück, der sich immer mehr in sich kehrt, einen geheimnisumwobenen Job hat, nicht drüber sprechen darf. Was machst denn du jetzt? Ich meine, es ist schon ein bisschen schwierig, oder?
Ja, absolut. Ich musste dann auch erstmal ein bisschen nachdenken. Und natürlich hat die Moni auch schon x-mal versucht, mit André zu sprechen, aber weit gekommen ist sie dann nicht.
Wenn der eine nicht mehr mit dem anderen redet, also unabhängig jetzt mal von der Moni und ihrem BND-Mann, ja, was kann man da machen? Wie ist die Herangehensweise?
Du, da gibt's im Grunde nur die Möglichkeit, dem anderen aufzuzeigen. Das ist mir wichtig, mir ist es wichtig, ich habe Gesprächsbedarf. Ich kann also nur Angebote machen. Und wenn die dauerhaft unbeantwortet bleiben, dann ist irgendwann ja mal die Überlegung, ob und welche Konsequenz das hat. Weil das hilft ja nichts. Ich komme keinen Schritt weiter.
Mr. X.
Also ich muss nur dazu sagen, ich muss mich entschuldigen für meine Frau, die hat einen Autounfall gehabt und kann jetzt das X nicht mehr richtig sagen.
Ich hab tatsächlich, ich muss das ganz kurz, eigentlich
wir lachen jetzt,
geht's
ja
jetzt hier so spannend weiter, aber nein, ich hatte einen Autounfall,
das heißt,
und ich habe
ja
leider, meine Kauleiste ist ein bisschen zerdeppert und ich habe jetzt so eine Art Zahnspange, damit die Zähne halten, die Vorderzähne, und deswegen kann ich ein paar Worte nicht so, also ein paar Buchstaben nicht so richtig super aussprechen wie normal.
Zwei Wochen später.
Ich hatte Moni gefragt, ob es denn denkbar wäre, dass ihr Mann auch mal mit zu mir kommt. Vielleicht auch gerne erstmal alleine. Er muss ja kein Wort über den Beruf verlieren. Und Moni sagt, sie fragt ihn.
Cool.
Jetzt sitzt sie allerdings wieder alleine bei dir und erzählt, dass André überhaupt kein Interesse an einer Paartherapie hat. Mhm. Überhaupt findet er die ganze Situation gar nicht so schlimm. So nach dem Motto, ach, du machst hier so ein Riesentheater.
Und da bleibt dann nur der Weg, weiter mit ihr zu arbeiten, wenn sie das möchte, sodass sie mit ihrer Situation besser klarkommt oder wir vielleicht gemeinsam rausfinden, was Monis Bedürfnisse sind. Und auf dieses Ziel haben wir uns dann geeinigt. Und ich frage sie, wie ihr Mann denn darauf reagiert, wenn sie sagt, dass sie sich so alleine in der Beziehung fühlt.
Er empfindet es gar nicht so, und sagt dann immer, mach du mal meinen Job. Und was er da aber ganz genau macht, darüber darf er ja auch nicht reden, ne? Leider.
Ja, aber vielleicht ist der Job wirklich wahnsinnig anstrengend, psychisch und auch physisch.
Klar, kann sein.
Was weiß Moni denn überhaupt darüber?
Er verlässt sonntags immer München und fährt entweder mit dem Auto nach Berlin oder er fliegt zum BND und da ist er dann meistens bis Freitag. Manchmal ist er aber auch eine oder mehrere Wochen am Stück weg. Da ist er dann nicht in Berlin, aber er darf nicht sagen, wo er ist.
Das klingt schon so ein bisschen nach Auslandsagent oder sowas.
Ja, klar, ist ja, der Auslandsnachrichtendienst.
Ja, so. Ja, klar.
Wahrscheinlich dann Ausland. Aber das war doch immer schon so, oder? Also von Anfang der Beziehung lief ihr Leben so. Das heißt, er hatte den Job ja schon, als sie sich kennengelernt haben. Und sie hat ihn ja wie in so einer Fernbeziehung auch geheiratet, oder?
Die sind gar nicht verheiratet, weil er das nicht wollte.
Ach so. Echt jetzt? Also, ja, okay, muss man ja nicht, gell?
Ja, sie nennt ihn zwar immer meinen Mann, aber geheiratet haben sie offiziell nie. Muss man ja jetzt eigentlich auch nicht. Aber Moni hätte es ehrlich gesagt schon gewollt. Es ist jetzt aber auch kein großes Problem für sie inzwischen mehr, sagt sie zumindest.
Ich finde, es klingt so, wenn sie sagt, mein Mann, dann hätte sie es wahrscheinlich gewollt. Aber warum haben die dann nicht geheiratet?
Weil er ein Scheidungskind ist und von der Institution der Ehe gar nichts hält. Man müsse nicht verheiratet sein, um sich zu lieben und eine Familie zu haben, ist seine Meinung.
Stimmt natürlich grundsätzlich.
Finde ich auch völlig in Ordnung, ja, oder? Auch, also ja. Spart man die Kosten auch für eine Hochzeit und eine eventuelle Scheidung.
Sehr gut.
Nein, aber muss man ja heutzutage nicht mehr. Früher war das natürlich anders.
Genau.
Was ist mit ihren Schwiegereltern?
Die, erzählt Moni mir, sind früh gestorben.
Mhm. Beide? Und getrennt? Du hast ja gesagt Scheidungskind, ne? Das ist aber schon traurig.
Mhm.
Die waren da ja noch recht jung, oder? Wie alt ist der André?
André ist etwas älter als Moni, 43.
Mhm.
Sie erzählt mir, seine Mama wäre früh an Krebs gestorben und sein Vater, da war er schon Anfang 20 bei einem Autounfall.
Oh je, das ist aber tragisch. Und das ist mit Geschwistern oder sonstigen Familienangehörigen?
Da gibt es niemanden.
Klingt aber schon ein bisschen seltsam, oder?
Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch. Aber Moni hat das immer so hingenommen. André hat zwar Freunde, aber die haben seine Eltern auch nie kennengelernt.
Mhm.
In dieser zweiten Sitzung erfahre ich dann noch ein bisschen mehr über die beiden und vor allem auch über seinen Background, wann er da und wann er weg ist. Und Moni erzählt mir, dass sie den Blumenladen schmeißt, ihr Kind im Kindergarten bzw. in der Ganztagesbetreuung ist, ihre Eltern ab und zu helfen. Und da besteht ein relativ enger Kontakt.
Sie sagt auf jeden Fall, dass ihre Eltern, Monis Eltern, André lieben. Ne?
Mhm,
auch,
sehr.
Auch sie wissen über seinen Job nur das Nötigste, finden das natürlich auch mega spannend und so, fragen auch immer mal nach. Gerade seine Schwiegermutter. Aber sie akzeptieren das auch, dass André nichts erzählen darf.
Was die Schwiegermutter ist neugierig.
Ja, genau,
stolz.
Das macht er da.
Okay, und stolz.
Mein Hast du eigentlich auch eine Pistole?
Ja, genau, mein Schwiegersohn ist Geheimagent. Moni und André haben natürlich auch Freunde. Denen gegenüber, so haben sie es abgemacht, erzählt André immer, dass er im Außendienst arbeitet, für medizinische Geräte übrigens.
Mhm.
Und von seiner eigentlichen Tätigkeit wissen also nur Moni und ihre Eltern.
Boah. Schon ein kompliziertes Leben, oder? Also ich finde das alles ein bisschen sehr seltsam. Könnte ich mir jetzt auch so ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber mein Mann ist ja auch kein Agent.
Vermuten wir.
Hast du eine Ahnung, Spatzliche.
Andrea, Moni kommt weiter zu dir und sie sagt, ihr tut das super gut zu sprechen und vielleicht würde sie ja auch so lernen, besser mit ihm umzugehen und sich vielleicht eben auch nicht mehr so alleine zu fühlen. Das ist also der Motor für sie.
Genau.
Was für ein Zufall.
Ein paar Wochen später ruft mich Moni ganz aufgeregt an. Ich muss, Frau Breu, Sie wirklich dringend sprechen. Und ich schaufle spontan einen Termin für Sie frei.
Andrea bekommt mal wieder einen Blumenstrauß. Wie so oft von Klienten, ist ja eigentlich total schön.
Total nett.
Ja, finde ich auch. Ich finde es total nett. Mhm. Diesmal hat sie es aber selber gemacht, nämlich die Moni aus ihrem Laden. Ja.
Und Moni überschlägt sich fast beim Erzählen. Sie sagt, Frau Breu, meine Freundin, die, wir nennen sie jetzt mal Kerstin, ja, hat André getroffen.
Mhm.
Und zwar auf dem Arbeitsamt in Augsburg.
Mhm. Auf dem Arbeitsamt in Augsburg?
Ja, ja, in Augsburg, genau.
In Deutschland.
Mhm. In Deutschland. In genau. Deutschland.
Deutschland.
Nicht Augsburg, sondern Augsburg.
Augsburg.
Kerstin hat leider ihren Job verloren und wollte sich einfach arbeitslos melden. Zieht eine Nummer, wartet, das macht Pling, sie betritt da ihren Raum, die Tür geht auf und da sitzt André.
Und die Freundin ist total irritiert, klar, weil sie ja weiß, André arbeitet im Außendienst irgendwo und hat ihn nicht irgendwo, nicht im Arbeitsamt, auf jeden Fall.
Genau, im Außendienst für medizinische Geräte, das haben sie ja ihren Bekannten und Freunden erzählt.
Richtig, und Kerstin fragt, André, was machst denn du hier? Und André bleibt ganz ruhig und sagt ganz abgeklärt, ich arbeite übergangsweise hier. Kerstin, stell mir jetzt keine Fragen, es ist etwas kompliziert. Mehr hat er nicht gesagt.
Kerstin ruft danach sofort bei Moni an, also ihre Freundin, und löchert sie mit Fragen. Moni versucht, André dann telefonisch zu erreichen, was nicht klappt. Aber das ist nicht ungewöhnlich und schon immer so, erzählt Moni. Ja? Und offiziell ist er ja gerade in Berlin. Ein paar Stunden später meldet er sich dann aber bei der Moni und sagt, stell dir mal vor, ich habe vorhin die Kerstin getroffen und zwar in Augsburg.
In Augsburg. Und er erklärt Moni völlig plausibel, dass er gerade im Einsatz in Augsburg ist, im Jobcenter. Und er sitzt dort im Büro und es gehört zu seinem aktuellen geheimen Auftrag, sagt er.
Da fragt man sich jetzt, Moment einmal, Der ist doch beim Auslandsgeheimdienst Spatzel. Du hast uns erklärt, was deren Aufgabenfeld ist, ne? Was macht er dann bitte in einer deutschen Behörde?
Ja, das darf er Moni nicht erklären, sagt er. Er bittet sie nur, Kerstin eben nichts vom BND zu erzählen, sollte sie nochmal nachfragen, was natürlich leider schon passiert ist.
Frauen. Logo.
Hätten Männer genauso gemacht.
Habe ich jetzt überhört? Sag's
Hätten Männer genauso
sag's
gemacht.
Sag's nicht. Moni in so kommt komm raus damit, aber erzähl's nicht weiter.
Moni kommt das alles irgendwie spanisch vor. Mhm. Und sie erzählt mir, dass sie ihrer Freundin Kerstin beim Telefonat sehr wohl schon von seinem eigentlichen Job erzählt hat. Also Moni, genau. Unter uns, der ist eigentlich beim BND. Das darf ich dir aber nicht offiziell sagen. Vielleicht war er deswegen im Jobcenter.
Tja, man fragt sich, warum will Moni denn jetzt so dringend mit dir sprechen, Andrea?
Weil sie jetzt glaubt, dass er eine Affäre hat.
Jetzt wird's wirklich vogelwild. Kerstin trifft sich nach ihrem Besuch beim Jobcenter noch mit einer Freundin im Café. Und als sie gerade in ihr Auto steigen will, dann sieht sie den André da mit einer rothaarigen Frau aus dem Jobcenter rauskommen. Steigen ins Auto und fahren weg.
Und was macht Kerstin? Sie fährt spontan hinterher und ruft ihre Freundin Moni an und erzählt ihr von ihren Beobachtungen.
Moni ist irritiert und bittet ihre Freundin aber, weiter hinterher zu fahren.
Das ist super. Ihr Mädels. Ja. Genau.
Du, wir sind auch Agenten.
Ja, selbstverständlich.
Gar nicht so schlecht.
Ihr kommt auf Ideen durch.
Ja, entschuldige bitte mal. Der Mann ist offiziell in Berlin. Der sitzt plötzlich in Augsburg beim Jobcenter und jetzt fährt er mit einer rothaarigen Frau davon. Also schon spooky,
ja, ich
oder?
Also.
So, aber jetzt kommt's. Kerstin verfolgt die beiden fast eine halbe Stunde, ist schon fast davor, ihre Verfolgung abzubrechen und da biegen die beiden schließlich in eine Wohnsiedlung ein, parken vor einem Reihenhaus und gehen rein. Vor dem Haus sieht Kerstin ein Kinderfahrrad. Und das alles ist der Grund, warum ich Moni dringend sprechen muss.
Verständlicherweise. Andrea, und jetzt?
Ja, da war ich ehrlich gesagt auch erstmal wirklich überrascht. Ich habe dann mit Moni darüber diskutiert, ob es Sinn macht, André darauf anzusprechen, weil ich bin ehrlich gesagt immer für Ehrlichkeit. Aber in diesem Fall gestaltet sich das schon ziemlich schwierig. Also ich meine, was wird der denn dann wohl sagen, wenn du ihn damit konfrontierst?
Schon klar, aber was sagst du denn grundsätzlich, Andrea, wenn sowas Komisches im Raum steht? Immer drauf ansprechen, ne? Bevor man sich als Privatdetektiv auf die Lauer legt.
Du wirst nicht glauben, Markus, aber viele engagieren tatsächlich gleich einen Privatdetektiv.
Echt jetzt?
Ja, echt. Und darüber können wir übrigens auch mal eine Folge machen. Aber das kostet dann natürlich auch einiges. Das ist echt nicht billig. Und manche nehmen das eben selber in die Hand, in Ermangelung der finanziellen Möglichkeiten. Und ihr erinnert euch an die Folge mit der Spy-Software auf dem Handy oder GPS-Tracker und was man halt alles so machen kann.
Du beschließt mit Moni was?
Ich persönlich bin immer fürs Ansprechen und auch fürs Aussprechen. Aber das ist auch nur ein angebotener Vorschlag. Und Moni sagt, sie und Kerstin hätten jetzt einen Plan geschmiedet. Moni wolle sich freinehmen, ihren Eltern irgendeine Geschichte erzählen, um dann mit Kerstin zusammenzuschauen, was da wirklich los ist und mit dem Auto sich so vor das Reihenhaus zu stellen, dass sie sozusagen observieren können und beobachten können und schauen, was da wirklich los ist und passiert.
Das ist ja schon abgefahren. Ja. Aber was mich vor allem wundert, was hat denn die Freundin für ein Ticket? Stimmt, die ist arbeitslos. Deswegen macht die da mit.
Nein. Du, ich glaube, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, die findet das vielleicht spannend.
Wahrscheinlich. Ich glaube, die ist eher unfassbar neugierig. Würdest du das auch mal anspassen?
Ich?
Ja, klar.
Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht so die Zeit, irgendwie stundenlang jemandem hinterher zu fahren, zu schauen, was macht denn die Person. Ich bin bei dir, Andrea. Ich bin auch immer da eher für Ehrlichkeit. Aber wenn jetzt eine Freundin in Not wäre, ja, würde ich natürlich helfen. Dass ich da jetzt hinterher cruise und rumspioniere, das kann ich mir jetzt für mich persönlich nicht so vorstellen. Ich würde mir total bescheuert vorkommen. Aber sag niemals nie.
Agent Indra.
Agent Indra. Die Frau, mit den wackelnden Zähnen und der Zahnklammer. Jetzt komme ich.
Du, aber sag mal, warum erzählt dir Moni all das, Andrea?
Also Moni wollte eigentlich von mir wissen, wie ich das finde.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Und
mit dem Hinterherspionieren.
Genau,
oder?
Und ob das okay ist mit dem Hinterherspionieren.
Und?
ja, in diesem Fall bin ich ja nicht ihre Freundin, sondern eine Therapeutin. Mhm. Und das darf ich dann auch genauso sagen. Also wenn sie mich als Therapeutin fragen, dann muss ich ihnen sagen, dass es im Grunde schon eine Katastrophe ist, den Partner zu kontrollieren oder auszuchecken oder sowas zu tun. Mhm. Was sagt denn das eigentlich auch über das Vertrauen in ihrer Beziehung aus? Aber als Mensch habe ich für solche Gedanken selbstredend Verständnis. Sie muss letztendlich die Entscheidung selbst treffen, aber verstehen kann ich's.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, ganz persönlich, Andrea, weil Markus mich gerade gefragt hat, würdest du für deine Freundin da hinterher spionieren? Was ist mit dir? Sag, da lacht sie so.
Da lacht sie,
da lacht sie schon so.
Ich bin doch die neutrale Therapeutin.
Ja, ja. Erzähl.
Ja, aber komm, da bin ich ja nicht aus. Die Therapeutin. Also es ist sehr, sehr viele Jahre her, hat mich eine Freundin darum gebeten, zu einer bestimmten Uhrzeit, das hat sie mir gesagt und die Adresse, ob ihr Mann nach dem Fitnessstudio-Besuch auch ins Auto steigt und losfährt.
Okay.
Und er kannte mein Auto nicht, ja, ich kannte ihn, er kannte auch mich, aber mein Auto nicht. Und dann habe ich mich da tatsächlich hingestellt und habe gesehen, er kommt raus, er steigt ins Auto und habe sie dann angerufen. Und
du hast Schmiere gestanden.
Naja, so mehr oder weniger. Ich habe mal gesagt, er fährt jetzt los und dann hat sie sich ausrechnen können, ob er dann in 10 Minuten zu Hause ist und er kam nicht nach Hause.
Siehst du, da hat sie sich einen Privatdetektiv gespart.
Ja.
Und du konntest es zur Aufklärung beitragen.
Aber sie hat mir auch schon mal im Leben geholfen. Und von daher ist es auch völlig in Ordnung gewesen.
Du machst Sachen.
Ja, siehst du.
Frau Liebe, Frau Liebe, Frau Liebe. Ja.
Die Observation.
André ist wieder beruflich unterwegs. Moni hat keine Pieps gesagt. Hat stillgehalten, alles ist organisiert. Moni fährt nach Augsburg und trifft dort Kerstin. Die Mädels steigen ins Auto mit Süßigkeiten, Decken, Red Bull, Dietrich, Pistole.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Beide stellen sich mit Kerstins Auto etwas entfernt vor das besagte Reihenhaus. Es ist Augsburg, Wohnsiedlung, 14 Uhr.
Eine Frau, etwa in Monis Alter, rothaarig, hält mit einem kleinen Fiat vorm Haus, lädt Einkäufe aus, schließt auf, ein Hund begrüßt sie an der Tür, die Tür fällt ins Schloss.
2 Stunden passiert gar nichts. Dann öffnet sich die Tür. Heraus kommt eine Frau mit einem 7- bis 8-jährigen Mädchen, das eine Sporttasche trägt. Und beide steigen in den Fiat und fahren weg.
Circa 18 Uhr biegt ein Auto in die Straße. Moni erkennt sofort, das ist Andres Auto. Er parkt und geht ins Haus.
Und die 2 Frauen im Auto diskutieren, was das zu bedeuten hat. Danach fahren sie zu Kerstin in die Wohnung. Die wohnt übrigens da in der Gegend. Mhm. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Und Monis Kleiner ist ja bei den Eltern untergebracht und sie hat daher Kinder frei. Moni erzählt mir später, kann die ganze Nacht nicht schlafen. Was soll sie jetzt tun?
Am nächsten Morgen fahren die beiden Frauen wieder zu der besagten Adresse. Kerstin bleibt im Auto sitzen und Moni geht zu dem Reihenhaus. Sieht auf dem Klingelschild 2 Nachnamen. Den ihres Mannes und wahrscheinlich den der rothaarigen Frau.
Sie klingelt, eine nett lächelnde Frau mit roten Haaren, öffnet die Tür und schaut sie fragend an.
Und Moni fragt sie, Entschuldigung, sind Sie die Frau von André XY?
Und die Frau antwortet, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Er ist leider nicht da, er ist in der Arbeit.
Moni entgleiten alle Gesichtszüge. Ich muss mit Ihnen sprechen, sagt sie, das ist ganz wichtig. Ja, und dann schießen ihr die Tränen in die Augen.
Die Frau an der Tür, wir nennen sie Stefanie, bittet Moni, herein. Jetzt kommen Sie erstmal. Sie sind ja kreidebleich.
Die beiden gehen durch den Flur mit vielen Kinderschuhen, Fahrradhelm ins Wohnzimmer. Sieht nett aus und hell. Und Moni fallen sofort die Fotos in der Wohnzimmervitrine auf. André mit dieser Frau und einem kleinen Mädchen im Arm.
Und Moni wiederholt konsterniert, Sie sind Andres Frau? Ja, sagt sie. Und dann fügt sie hinzu, ich auch. Und Blitz.
Krass.
Und Stefanie fängt an zu lachen. Das vergeht ihr aber ziemlich schnell. Das ist also eher so ein bisschen so ein verrücktes Lachen.
So, so hysterisch, gell?
Ja, genau.
So stelle ich mir auch vor.
Nachdem Moni weiter die Tränen die Wangen hinunterlaufen. Stefanie weiß gerade gar nicht, was da passiert. Wie auch.
Moni fühlt sich von der Situation total überfordert und fragt, ob sie ihre Freundin, die wartend vorm Haus im Auto sitzt, dazu bitten dürfe. Sie könne jetzt gerade nicht mehr klar nachdenken und auch gar nicht mehr sprechen. Drei Frauen im Wohnzimmer. Ein bisschen lustig, ist es aber gar nicht.
Tja, da sitzen sie nun, Moni, Stefanie und Kerstin. Und Kerstin erklärt Stefanie, die regungslos vor ihr sitzt, die Situation.
Du bist die Frau von André, sagt sie, ja, und Stefanie nickt, sagt dann aber noch Lebensgefährtin, wir sind nicht verheiratet, also auch nicht verheiratet. Und Kerstin dann weiter, okay, und ihr habt ein Kind? Und dann sagt sie, ja, unsere 8-jährige Tochter, das ist die Mila. Und dann sagt Kerstin zu der Stefanie, das Problem ist, dass die Moni, die daneben sitzt und kein Pieps mehr gerade rausbekommt, ebenfalls die Lebensgefährtin von André ist und die beiden auch ein Kind haben, den Manuel, und er ist 5 Jahre alt.
Da war dann erstmal Stille im Raum. So hat's mir die Moni später geschildert.
Da kriegt man wirklich Gänsehaut, oder?
Total crazy.
Ja, ich auch. Also jetzt noch. Das ist doch sowas von unglaublich, oder?
Ich meine, seine BND-Tätigkeit hin oder her, auf jeden Fall führt der Mann ein Doppelleben.
Andrea, beruhig uns jetzt mal. Wie oft gibt es sowas? Doppelleben mit 2 Familien und allem Pipapo?
Also definitiv gibt es sowas nicht oft.
Okay.
Immer im Verhältnis, ja, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen. Aber dennoch, ich erinnere mich gerade an einen Spiegelartikel vor ein paar Jahren, wo ich tatsächlich zu genau dem Thema befragt wurde.
Also weil es dann doch häufiger vorkommt.
Mhm. Doppelleben.
Doppelleben. Mhm. Wirklich Doppelleben?
Ja, richtige Doppelleben, wo die eine Familie von der anderen nichts weiß.
Hast du das öfter in deiner Praxis?
Nee, so oft habe ich das nicht. Ne? Das ist jetzt schon eher selten.
Aber es gibt es.
Mhm. Aber diese, ich sag jetzt mal, viele Lügen, also wo jemand wirklich auch so ganz crazy Geschichten auf 2 Seiten aufbaut, das gibt schon öfter mal.
Krass, krass, krass. Krass, krass.
Also öfter ist ja immer relativ.
Naja, na klar, bei dir die kommen natürlich alle immer zu dir, aber trotzdem ist es schon krass, dass es sowas überhaupt gibt, muss man mal sagen. Ja? Mhm. Zurück zu den drei Frauen. Stefanie ist so geschockt, dass sie erstmal gar nichts mehr sagen kann. Dafür spricht Moni jetzt umso mehr. Sie erzählt ihr nämlich, wann und wo sie André kennengelernt hat, wie sie in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen sind, den Manuel bekommen haben und eben auch, wie er sich immer mehr und mehr zurückzog.
Und Moni erzählt von dem Job, von dem sie eigentlich gar nicht sprechen darf, und erklärt Stefanie, wie es überhaupt dazu kam, dass sie jetzt hier bei ihr zu dritt im Wohnzimmer sitzen.
Und Stefanie fängt an zu zittern. Ihr geht's gar nicht mehr gut. Nachdem sie sich alles angehört hat, fing auch sie an zu erzählen.
Hat sie eigentlich geweint?
Nee, also wohl nicht. Ich glaube, sie war einfach viel zu geschockt.
Und Stefanie erzählt, ich habe André vor 15 Jahren kennengelernt. Vor 8 Jahren ist unsere Tochter zur Welt gekommen und ja, André arbeitet beim BND. Das wüsste sie auch alles, sagt sie. Das ist auch der Grund, warum er eigentlich jedes Wochenende nicht da ist, sondern in Berlin oder eben auf Auslandseinsätzen.
Und als Kerstin fragt, was er denn unter der Woche im Jobcenter machen würde, da erzählt Stefanie, dass das zu seinem Job gehören würde. Menschen aus dem Ausland, die zwar eine Arbeitserlaubnis hier haben, aber bei denen der Verdacht besteht, dass sie einer terroristischen oder anderweitig kriminellen Vereinigung angehören, unter die Lupe zu nehmen. Macht Sinn, da kommen die wahrscheinlich alle irgendwann einmal an, um Geld zu kriegen. Ja? Also quasi der Undercover-Agent im Arbeitsamt irgendwie.
Und Stefanie hat das auch all die Jahre geglaubt. Er war ja auch nicht jedes Wochenende weg.
Das ist also ein Wahnsinn, oder? Hat Stefanie denn geschildert, wie sie sich mit ihrem André fühlt? Also wie war die Beziehung für sie?
Ja, sie hat es ähnlich geschildert wie die Moni auch. Ständig müde, kaputt von der Arbeit. Aber sie hat es auch so hingenommen und auch, ehrlich gesagt, keinerlei Ahnung gehabt.
Das wollte ich jetzt mal gerade fragen. Hat unsere Moni eigentlich irgendwann mal davon gesprochen, dass sie ein komisches Gefühl hat, dass er sie vielleicht betrügen könnte oder dass da irgendwas nicht stimmt?
Ja, aber nur einmal, weil er nicht mehr an Sex interessiert ist.
Stimmt, ich erinnere, dass sie irgendwann gedacht hat, der hat eine Affäre. Mhm. Ja. Mhm.
Aber interessanterweise hatten in diesem Fall beide Frauen nicht den Hauch einer Ahnung. Und Moni hat es dann mal, wie gesagt, in Erwägung gezogen, aber dann schnell auch wieder verworfen.
Warum verworfen?
weil Menschen gerne das glauben wollen, was man ihnen sagt. Ja. Mhm. Alles andere wäre viel zu schmerzhaft. Und das hat ja auch immer eine Konsequenz. Weißt du, wenn jemand dir etwas sagt, das hat eine Konsequenz.
Definitiv.
Also fragst du vielleicht gar nicht und glaubst und bist froh, dass er dir das erzählt. Denk mal nur an diese vielen Wunderheiler-Geschichten.
Mhm. Weil Menschen das gerne glauben wollen, was man ihnen sagt.
Ja. Ja.
Andrea, die Bombe ist geplatzt. Die drei Frauen sprechen ungefähr so über 2 Stunden. Finde ich übrigens auch interessant, dass Stefanie sich darauf eingelassen hat. Ja, ja. Die hätte ja auch sagen können, ja, also passen Sie mal auf, ich rede jetzt hier gar nicht mit Ihnen.
Ja.
Wenn plötzlich jetzt bei mir vor der Haustür eine wildfremde Frau stehen würde und sagen würde, hallo, guten Tag, ich bin die Frau von Markus, dann aber Halleluja.
Ja, klar,
das kann ich dir sagen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich würde die dann wahrscheinlich auch reinlassen.
Naja, gesagt. So kommen dann die Einbrecher in Häuser, um auszukundschaften.
Um auszukundschaften, ach Quatsch, hör auf.
Also ich hätte die wahrscheinlich auch reingebeten und hätte so nach dem Bauchgefühl spontan wahrscheinlich entschieden.
Total.
Also,
was hättest du gemacht, Spatzle? Ja, steht ein Mann vor der Haustür und sagt, ich bin auch der Mann von der Indra?
Ich hätte es mir auf jeden Fall mal kurz angehört.
Schon, oder?
Siehst aber wahrscheinlich nicht im Haus. Ich hätte es mir erst mal vor der Tür angehört.
Zurück ins Wohnzimmer. Plötzlich klingelt es an der Tür. Es ist schon Mittag und Stefanis Tochter kommt aus der Schule. Stefanie sagt sowas wie, das sind Bekannte von mir. Ja, sie stellt ihrer Tochter die 2 Frauen vor. Sag ihnen doch bitte kurz Hallo.
Stefanie schickt ihre Tochter dann ins Zimmer und sagt, okay, wir müssen weiterreden, aber nicht hier und nicht jetzt. Ich möchte nicht, dass meine Tochter hier irgendwas mitbekommt. Und Moni und Stefanie tauschen Nummern aus. Und dann verlassen beide das Haus.
2 Familien, ja, komplett zerstört mit 2 Kindern. Na bravo.
Stefanie sagt an diesem Abend, als André nach Hause kommt, zu ihm kein Sterbenswörtchen. Sie tut so, als wäre nichts gewesen. Krass.
Ja, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie ihr reagieren würdet, aber ich wäre, glaube ich, ausgetickt. Ich wäre ausgetillert. Guter. Das hatten wir schon mal, ne? Haben wir schon ein paar Mal drüber
schon
gesprochen.
Öfter.
Sagt man was oder sagt man nichts? Und wenn, mit welchem Ziel? Andrea, gibt's viele, die erstmal nichts sagen? Was rätst du in so einer Situation?
Zu dir, Indra, würde Schweigen weder passen, noch könntest du das überhaupt verbergen.
Ja. Stimmt.
Ich eher auch nicht. Aha. Also, aber Stefanie ist eher der rationale Typ Frau wohl, die es jedenfalls hinbekommen hat, das für sich zu behalten. Das muss man ja auch erstmal können. Das ist ja auch eine Fähigkeit, ne? Vielleicht verfiel sie auch in den Funktionsmodus wegen der Tochter oder war einfach im Schockzustand. Und da reagieren wir immer merkwürdig.
Ja, aber das ist ja hier schon ganz schön harter Tobak wegen solchen Beziehungsgeschichten oder Vorfällen. Da gibt's Morde, ja.
Ja, und gar nicht wenige. Aber auch dazu müssen wir nochmal eine extra Folge machen. Denn soweit kommt es in dieser Geschichte Gott sei Dank nicht.
Wie geht es weiter? Stefanie und Moni stehen per WhatsApp in Kontakt und 2 Tage später kommt Stefanie zu Moni nach München. Diesmal ist die Kerstin, die, wie du es vorhin gesagt hast, neugierige Freundin, nicht dabei. Stefanie will sehen, wo lebt André und wer ist sein Sohn? Moni zeigt Stefanie Fotoalben, die Wohnung, in der sie wohnen mit André, also alles. Dann setzen sich die beiden Frauen, Moni öffnet eine Flasche Prosecco und dann gehen sie alle Details durch.
Hat ja schon so ein bisschen was von Freundinnen, ne? Oder Verbündete, sagen wir es vielleicht mal so, sind sie auch. Ja, und auch die Moni hat in der Zwischenzeit kein Wort gegenüber André verloren. Das haben die Frauen auch telefonisch wirklich so ausgemacht.
Und als die beiden ins Detail gehen, kommt sehr schnell raus, was beide sowieso schon geahnt hatten, ne?
Was André erzählt und was er wirklich gemacht hat.
Was André Stefanie erzählt hat. Am Anfang ihrer Beziehung war André Sachbearbeiter beim Jobcenter. Ein paar Jahre später, das muss zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als er dann die Moni kennengelernt hat, erzählt er Stefanie, dass er zu einem Gespräch bei einer Behörde in Berlin muss. Und er hat ja richtig eine Geschichte draus gemacht, so mit Tests, Auswahlverfahren, huhuhu. Und irgendwann erzählt er ihr dann, dass er den Job bekommen hat und jetzt beim BND arbeiten würde. Aber niemand darf's wissen. Und Stefanie glaubt die Story, klar. Wahrscheinlich glaubst du das, natürlich. Selbstverständlich glaubst du das.
Irgendwann geht es los, dass er von Freitag bis Sonntag beruflich häufig nach Berlin muss. Dass sie das geglaubt hat, ist ja auch jetzt mal so eine Sache, ne? Der hätte ja dann eine 7-Tage-Woche gehabt. Er fährt immer mit seinem Auto zum Flughafen, lässt es dort stehen, sagt er. Und das Auto hat ein Münchner Kennzeichen. André erklärt Stefanie, es wäre auf den BND in München in Pullach zugelassen.
Das war wirklich alles bis ins Detail ausgefuchst.
Wir erinnern uns, Moni in München hatte erzählt, dass er unter der Woche in Berlin ist oder auf Auslandseinsätzen ist. Ja? Und auch sie denkt, er fährt zum Flughafen und parkt dort sein Auto.
In Wirklichkeit ist André aber unter der Woche bei seiner Familie in der Nähe von Augsburg und am Wochenende bei seiner Familie in München. Ja. Wir können euch jetzt noch unzählige Storys erzählen, die dieser Mann sich ausgedacht hat. Ja?
Fakt ist, dass er nie nach Berlin fliegt, wie die Frauen rekonstruieren können.
Es gibt einen Unterschied. Stefanie kennt seine Eltern, denn die sind zwar geschieden, aber beide leben noch. Es gibt zwar keinen Kontakt, aber sie leben.
Das ist alles krass.
Hat sie auch
krass,
angelogen
oder?
Mit den Eltern.
Das ist schon krass. Ist so, man denkt sich, das gibt es doch alles gar nicht. Andrea, warum macht dieser Mann das?
Es ist anzunehmen, dass André ein sehr, sehr schlechtes Selbstwertgefühl hat. Und mit großer Wahrscheinlichkeit hat er früh schon Erfahrungen gemacht, wo er dies mit Lügen aufwerten konnte, sein Selbstwertgefühl.
Ja, genau, das
ist also es ist wie so ein erlerntes Verhalten, ne? Und das wird dann irgendwann ein Selbstläufer. Und im schlimmsten Fall bilden sich da wahre Lügengebäude. Und je höher diese Gebäude werden, müssen sie irgendwann einstürzen.
Hm. Total. Du, aber wie, sag mal, Andrea, wie macht der das denn finanziell mit seinem Arbeitsamtsgehalt?
Ja, das ist eine gute Frage. Beide Frauen sind berufstätig. Moni wohnt mit André in einer Eigentumswohnung, die sie von ihren Eltern bekommen hat. Und da fällt der größte Posten ja fürs Wohnen schon mal weg. Mhm. Und mit Stefanie teilt er sich die Kosten fürs Wohnen und was sonst noch so ansteht. Also ziemlich paritätisch.
Und gemeldet ist er offiziell nur in München. Da hat er auch sein Auto angemeldet. Also nicht der BND hat das gemacht, sondern André selber. Mhm. Das Kindergeld läuft sowieso nur über die Konten der Frauen. Und die Steuererklärung macht André grundsätzlich selbst, weil er ist ja nicht mit den Frauen verheiratet.
Ziemlich ausgeklügelt eigentlich das Ganze. Mhm. Aber die beiden Frauen sind auch ein bisschen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gutgläubig. Wobei, ich weiß es gar nicht, weil die haben ja alles
ich glaub, das ist
von Anfang
schwer.
An so sind die da reingewachsen und haben sogar die ganze Entwicklung mitbekommen.
Das klingt natürlich
klingt
jetzt erstmal so.
So,
wenn man das hört. Ne?
Ja.
Vielleicht
aber
gemein, ja. Darf man, muss man schauen.
Also schwierig. Es ist schwierig, genau. Ich kann dann, wenn dann überhaupt nur über Moni, die anderen kenne ich ja alle nur vom Erzählen. Und ich meine, wir können natürlich davon ausgehen, dass auch beide Frauen irgendwo so ein Bindungsding laufen haben, weil das macht ja keiner mit, wenn der Kontakt zum Partner so, ich sag mal, rar ist wie deren Kontakt.
Ja, das
stimmt. Ihnen geht's zwar nicht wirklich gut damit, ja. Das ist schon klar, aber ich sag mal, jemand, der eine normale Sehnsucht oder Fähigkeit nach Bindung und Nähe hat, der macht das ja gar nicht so viele Jahre in diesem ausgehungerten Zustand.
Vor allem
also,
zwei
das
Frauen.
Das sind jetzt aber auch nur Vermutungen und natürlich für die Frauen auch unbewusste Prozesse, ne?
Ja. Andrea, nochmal, warum macht dieser Mann das? Also, was will man denn mit zwei Familien? Das ist doch ehrlich gesagt, ich bin mit einer manchmal schon überfordert. Das ist doch Stress, oder? Was will der da? Was
Stress
soll
pur.
Das?
Also, genau weiß ich es natürlich auch nicht, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Aber ich denke, er hat sich da auch so reinmanövriert. Und jetzt sind wir mal ehrlich, die Schwiegereltern lieben ihn. Also, er ist natürlich toll, BND ist was ganz Geheimnisvolles. Also, ich meine, wir machen hier ja auch eine ganze Folge und lachen und jedem fällt der 007 ein und wow. Und es hat ja schon so ein bisschen was Mystisches, ja, so ein Job. Und da hat der sich natürlich statt einem Arbeitsamt Sachbearbeiter hochgeschootet.
Was bin ich, was kann ich hier für eine Geschichte aufzwirbeln. Ich bin jetzt beim BND.
Ja, schaut euch doch auch mal Spieler an. Spieler machen das ja auch.
Wie meinst du,
dass Spieler, die sich immer weiter reinschrauben.
Was meinst
Spieler, jemand, der Glück spielt oder
ach, so
sowas. Ja? Der weiß ganz genau, um Gottes Willen, ich muss aufhören, ich habe verloren und es wird so weitergehen und trotzdem spielt er weiter und er macht es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Also der hat sich da rein manövriert, wenn ihr mich fragt und der kommt da nicht mehr raus.
Der Plan.
Beide Frauen beschließen, sich sofort von André zu trennen. Beide haben aber auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder nicht den Vater verlieren. Völlig richtig.
Mhm. Und beide wollen ihn konfrontieren, aber vorher werden sie aktiv. Sowohl Stefanie In Augsburg als auch Moni in München durchstöbern heimlich seine Ordner, kopieren Steuererklärungen, Versicherungen, alles, was sie finden können.
Beide lassen sich auch übrigens von einem Anwalt rechtlich beraten.
Und beide sind nicht so naiv, wie du vorhin mal die Frage aufgeworfen hast, Spassel, weißt du noch?
Ja.
Denn beide sagen André gegenüber kein Wort. Es ist dieser besondere Abend. Beide Schlösser sind mittlerweile ausgetauscht, sowohl in München als auch in Augsburg. André kommt nach Hause, nach Augsburg, und Stefanie öffnet ihm die Tür. Und da steht Moni.
Bang. Und was macht André? Der kommt rein, ne? Schaut und sagt, ja, dann packe ich wohl jetzt mal meine Sachen. Die Frauen wollen mit ihm reden, aber er spricht gar nicht.
Es ist völlig absurd.
Was für ein Freak.
Völlig absurd. Er packt ein paar Sachen zusammen und verschwindet wortlos.
Wortlos?
Wortlos. Und die beiden Frauen sind mal wieder fassungslos.
Es ist alles so unglaublich.
Ja.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Geschichte geht noch ewig weiter. Was aber wichtig ist, bis heute äußert sich André zu seinem Doppelleben nicht. Er ist in eine kleine Wohnung nach Augsburg gezogen, arbeitet nach wie vor beim Arbeitsamt und kümmert sich ab und an mal um seine beiden Kinder, also das Mädchen in Augsburg, den Jungen in München. Seine Hälfte des Reihenhauses in Augsburg bezahlt er aber erstmal noch weiter.
Und ich erfahre diese ganze Geschichte im Nachgang. Denn Moni kommt noch sehr, sehr oft zu mir, weil sie große Probleme hat, mit diesem immensen Vertrauensmissbrauch umzugehen. Mit Stefanie habe ich einmal telefoniert. Sie hat in Augsburg, Gott sei Dank, therapeutische Unterstützung gefunden.
Andrea, was rätst du Menschen, deren Vertrauen so schlimm erschüttert wurde? Kann man das wiederfinden? Und wenn ja, wie macht man das?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich meine, hier hat einer ja nicht ein bisschen geflunkert, sondern ein komplettes Doppelleben geführt. Ich meine, das ist ja auch pathologisch, da müssen wir ehrlich sein, das ist ja nicht mehr im grünen Bereich. Und noch dazu stellt André sich überhaupt nicht seiner Verantwortung, sondern stellt sich keinerlei konfrontativen Auseinandersetzungen.
Ich glaube, ein Knackpunkt kann da ja sein, dass keine von den beiden Frauen da selbst was falsch gemacht hat. Weil wenn das jemand so hart spielt, dann erliegst du dem und es ist wie ein Unfall. Vielleicht ist das ein Ansatz.
Du findest es wie ein Unfall?
Es ist aus Sicht der Frauen, man kann denen keine Schuld geben. Die können sich selbst auch keine Schuld geben. Es ist wie ein Unfall.
Aber das vielleicht ist dein Vertrauen ja komplett
Ja, aber das
zerstört.
Ist total zerstört. Aber das ist vielleicht so ein Ansatzpunkt, um damit besser umzugehen. Ne?
Und das ist ja auch wieder eine traumatische Erfahrung. Ja. Jetzt stell dir mal vor, das passiert dir. Das kannst du dir ja überhaupt nicht vorstellen. Das
Absolut.
Ist ja wie wenn das SEK bei dir hier im Wohnzimmer
Völlig
steht.
Genau
die
so.
Sind ja auch alle traumatisiert.
Mhm.
Was ist jetzt eigentlich mit dem BND und seinem eigentlichen Job? Haben die Frauen da was unternommen?
Nee, die haben weder das Arbeitsamt kontaktiert, weil ein arbeitsloser André würde ihnen ja auch nicht viel bringen, weil er ja noch Unterhalt zahlt für die beiden Kinder. Und beim BND haben sie sich auch nicht gemeldet.
Schwassel, hätte das theoretisch Konsequenzen? Also könnte der BND, hallo lieber BND, schön, dass ihr uns zuhört, hätten wir was machen können, wenn sie davon gewusst hätten?
Ich glaube nicht, dass sie das gemacht hätten. Ich meine, der hat keine Dokumente gefälscht. Der hat einfach nur gelogen.
Mhm.
Ja.
Aber so krass, oder? Ich finde so
Ist
krass.
Schon fies.
Hat er eigentlich jemals irgendwas zugegeben? Irgendwas, Andrea?
Nee. Er redet mit beiden Frauen nur das Nötigste, wenn es eben um die Kinder geht. Und verheiratet ist er ja auch mit keiner. Mhm. Also das, ja, es ist so.
Mhm. Unglaublich.
Ja. Und scheinbar hat André auch ein halbes Jahr nach der Trennung von den beiden, von seinen beiden Frauen, schon wieder eine neue Freundin. Er wird jedenfalls in Augsburg Hand in Hand mit einer Frau gesehen.
Da so
schnell kann es gehen.
Da hätte ich jetzt schon das sportliche Ding, da was zu sagen bei der neuen Frau, wenn ich die alte gewesen wäre.
Also du wärst hingerannt, hättest gesagt, weißt du eigentlich?
Ich komme ganz schnell, bevor du dich wirklich zu stark verliebst.
Pass mal auf. Wir sind die Moni und die Steffi und er ist Agent 0815.
Willkommen an Bord.
Vertrauen.
Also diese Geschichte ist tatsächlich unfassbar.
Mhm.
Und wenn ihr vielleicht gerade ein komisches Gefühl habt zu Hause, was den Partner betrifft, diese Geschichte hier ist ein Extremfall, das muss man ganz klar sagen, ja. Aber sie zeigt auch, es ist eine wahre Geschichte, das muss man auch mal vielleicht dazu sagen, nochmal.
Nochmal.
Aber sie zeigt auch, zu was Menschen fähig sind.
Mhm. Was machen wir, wenn wir so ein komisches Gefühl im Bauch haben und unserem Partner misstrauen, Andrea?
Das Allerschwerste ist es ja immer zu unterscheiden. Das ist so eine schmale Gratwanderung, ob etwas, was wir wahrnehmen, am Partner liegt. Ja, es ist so die klassische Projektion. Du bist es. Wenn du anders wärst, hätte ich dieses Thema nicht, dieses Gefühl nicht oder was auch immer. Oder aber hat es mit mir selbst zu tun? Ist es ein Trigger? Das heißt, nicht jedes komische Gefühl hat ausschließlich mit dem vermeintlichen Fehlverhalten des anderen zu tun, sondern kann auch Hinweis auf ein eigenes, nicht gelöstes Thema sein. Mhm. Ja, und das ist so schwer herauszufinden. Habe ich jetzt eine Eifersucht, weil ich zum Beispiel jetzt vielleicht irgendwann mein Selbstwertgefühl als Frau vielleicht schwierig gerade ist, oder hast du dir wirklich was zu Schulden kommen lassen?
Du, Andrea, was rätst du Menschen, die Vertrauen missbraucht haben? Wie können die das vielleicht wieder reparieren?
Nur mit echter Reue, also echter Reue und viel, viel Mitgefühl und der Einsicht, dass das, was man dem anderen angetan hat, einem auch wirklich leid tut. Und gerade bei Außenbeziehungen erlebe ich das in der Sitzung so oft, da hilft so ein genervtes Rumschreien wie, hey, müssen wir jetzt schon wieder darüber reden, so kommen wir ja nie vorwärts und wir müssen nach vorne gucken und nicht immer in der Vergangenheit hängen. Das nützt überhaupt nichts, im Gegenteil. Da komme ich niemals wieder zu irgendeiner Art von Vertrauen.
Ernest Hemingway hat mal geschrieben, die beste Art herauszufinden, ob du jemandem vertrauen kannst, ist, indem du ihm vertraust.
Ja, Vertrauen ist auch immer zunächst eine Vorschussleistung und beginnt mit Wahrheit und oft endet sie eben auch deshalb.
Ja, also ich habe erlebt, dass Vertrauen deswegen wichtig ist, weil es sich lohnt.
So schaut's aus.
Oh, oh, oh.
So schaut's
weil aus. Es sich lohnt.
Unsere 007-Geschichte.
Es lohnt zu vertrauen.
Ja, und mit unserer 007-Geschichte verabschieden wir uns.
Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet dort, wo ihr uns gerade gehört habt und uns weiterempfehlt. Das wäre natürlich auch super, super klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns schreiben wollt, macht es gerne. Wir beantworten alle Nachrichten. Ihr findet uns bei Instagram zum Beispiel unter Paarflüsterei mit UE.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Willst du immer noch Agent werden?
Nur wenn ich dann immer so im Ausland bin, auf den Schiffen mit den Frauen. Wie bestimmt so. Von den, wie viel arbeiten beim BND?
6.500.
Und ich weiß vielleicht zu wenig über das, was da alles passiert, aber ich glaube, dass es wichtig ist.